Ich habe was Komisches gemacht gestern, nämlich ein Kelly Family Quiz.
Ach.
Und ich habe dabei festgestellt, dass Kelly Family Texte, die wiederholen sich immer. Die singen immer das Gleiche.
Was zum Beispiel?
Oh Gott, jetzt stellst du mich auch noch auf den Prüfstand.
Ich hab ja keine Ahnung von der Kelly Family. Ich weiß nur, dass unsere Leser die Kelly Family lieben.
Ja, es ist erstaunlich. Es ist unheimlich gut gelaufen. Tut es auch
denn,
immer noch.
Denn, das ist ja die Information, die alle Fans jetzt freuen wird. Es gibt ein neues Album.
Genau. Ab heute,
ab heute schon.
Kann man es vorbestellen. Seit heute.
Aufregend.
Und am 17. März gibt es das neue Album.
Krass. Ich glaube, wir werden es uns beide nicht kaufen.
Ich fürchte auch.
Rheinische Post Podcasts. Gut Leben, der Podcast rund um Reisen, Gesundheit und alles, was unser Leben sonst noch besser macht.
Mittwoch, der 25. Januar 2017. Es ist schon fast wieder Februar. Hallo Susanne.
Hallo Henning.
Ich bin ja völlig konsterniert, wenn ich so über das Datum nachdenke. Das Jahr fängt schnell an. Es sind viele Dinge passiert und das nicht nur in der SPD. Wir haben uns aber, statt jetzt über die große aufgeregte Welt zu sprechen, haben uns quasi eher so ein paar kuschelige Themen überlegt heute.
Ein paar kuschelige Themen, aber ich finde, also mal mindestens ein Aufregerthema ist auch dabei.
Nämlich?
Frühstücken. Ist Frühstücken eigentlich das neue Rauchen? Darüber wollen wir sprechen. Und außerdem darüber, dass von 10 Fernbussen, Fernbusbahnhöfen in Deutschland irgendwie samt satte 7 durchfallen. Laut ADAC. Und zu guter Letzt das Panda-Syndrom. Kuscheln oder Sex.
Bevor wir aber wirklich über, also das ist ja, glaube ich, das große Thema, ne, Kuscheln hier bei uns heute dann in diesem Podcast. Aber vorher, bist du schon mal Fernbus gefahren?
Tatsächlich noch nie.
Dabei ist das doch das große Ding.
Es ist das große Ding und ich falle auch immer rückwärts um, wenn ich die Preise sehe. Aber wenn
ist schweinegünstig.
Es ist schweinegünstig, aber wenn ich sie dann mit den Stunden vergleiche, die so ein Bus braucht, dann lande ich dann doch immer wieder bei der Bahn oder sogar beim Flugzeug, ich gebe es ja zu.
Ja, mir geht das ähnlich. Also in den meisten Fällen überlege ich dann halt doch auch wirklich dreimal, bevor ich einen Fernbus buche.
Du bist also schon Fernbus
gefahren? Ich bin ein paar Mal Fernbus schon gefahren. Manchmal, weil mir das andere zu teuer war, weil das eine kurzfristige Buchung war oder so. Oder auch, weil ich zum Beispiel jetzt nicht so unter Zeitdruck stand und dann dachte, naja gut, wenn ich jetzt am Sonntagnachmittag von irgendwo mal quer durch Deutschland nach Hause fahre, dann kann ich auch mal einen Fernbus nehmen. In den meisten Fällen habe ich es dann, ehrlich gesagt, während der Fahrt bereut, weil ich so dachte, oh, jetzt sind 3 Stunden um, jetzt könnte ich mit der Bahn schon da sein. Ja. Mein Fernbus fährt aber noch 2 Stunden. Das ist
noch
dann
2 Stunden?
Ja, das ist dann schon.
Aber 2 Stunden, finde ich, geht noch. Ich hätte jetzt gedacht, der braucht dann 8 Stunden
oder so. Es kommt ein bisschen drauf an. Also so ein bisschen, wie die Strecke ist und natürlich auch, wie die Verkehrslage ist. Das ist ja das große Ding. Ne? Mhm. Beim Autofahrer nehmen es einfach in Kauf, dass dann halt Stau ist.
Ja.
Aber beim Fernbus ist das natürlich auch ein großes Thema, gerade so auch in Konkurrenz zu anderen Verkehrsmitteln. Aber
wobei,
sag mal,
im Fernbus kannst du wenigstens den Computer aufmachen oder lesen oder irgendwas. Das kannst du nicht, wenn du selber fährst.
Aber in der Bahn kann ich das auch. Das ich muss nur mehr bezahlen.
Aber da hast du den Stau halt gar nicht erst. Mhm. Ich meine nur, also wenn man jetzt sich fragt, fahre ich selber oder fahre ich mit dem Bus, dann könnte ich wiederum verstehen, dass man sagt, naja, im Bus sollte ich wirklich im Stau stecken, kann ich mich wenigstens beschäftigen.
Lass mal auf diese Studie gucken. Es geht jetzt nicht um Fernbusse,
nee,
sondern um Bahnhöfe.
Genau.
Was ist da das Problem?
Tja, also laut dem ADAC sind die eigentlich alle, ich sag's mal grob, hingerotzt. Heißt, da gibt es quasi keinen Service, keine Servicemitarbeiter, sie sind für Rollstuhlfahrer ungeeignet, es gibt oftmals keine Drehtüren, es gibt noch nicht mal Überdachungen, wenn es regnet, werden die Leute nass, es gibt keine elektrischen Anzeigetafeln, das heißt, wenn irgendwelche Verzögerungen da sind, erfahren es die Leute nicht.
Das ist ja so echt so ein großes Ding, das habe ich jetzt auch schon mehrmals gehabt, so, ich meine, natürlich sind diese Busse nicht immer pünktlich, ist ja klar, die bewegen sich auf ganz normalen Straßen, aber du erfährst halt nicht so wirklich was darüber. Das ist, bei der Bahn achtet jeder penibel drauf, wenn der 5 Minuten Verspätung ist, dann heißt es schon, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und beim Fernbus, dann kommt halt eine halbe Stunde später, ist dann halt so, ne?
Ja.
Wenn man Glück hat, steht das noch irgendwo online, aber es ist halt, ne, die Leute, nicht jeder ist ja online, also von allen Fahrgästen. Nicht jeder hat ein Smartphone, um da drauf zu gucken. Also,
ja, vor allen Dingen bei Fernbussen, würde ich sagen. Also da könnte ich mir schon gerade vorstellen, dass vielleicht auch viele Senioren mitfahren.
Ja,
die
das
nicht,
ist doch wirklich so.
Ne, und die dann eben nicht da stehen. Ja, und was macht man dann?
Warten. Oder du kannst theoretisch eine kostenpflichtige Hotline natürlich dann immer anrufen. Mhm. Also die Anbieter haben natürlich auch solche Hotlines. Aber wer macht das dann schon, ne? Und dann also du brauchst du halt auch wieder ein Handy für und es ist halt alles so ein bisschen
umständlich und anstrengend.
Witzig ist ja, dass also nach Köln fahren ja keine Fernbusse mehr, fahren ja keine mehr rein, weil Stadt hat gesagt, das macht, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe zumindest, das tut unserer Stadt nicht gut und macht die Straßen quasi kaputt und verstopft alles. Und deshalb ist jetzt der Halt dann immer Leverkusen.
Was?
Ja. Was? Ist quasi Köln Nord.
Ja, aber das ist ja völliger Quatsch.
Ja, dann hältst du in Leverkusen Mitte am Bahnhof. Kannst dann dort mit der S-Bahn nach Köln reinfahren. Das habe ich jetzt mal gehabt letztens. Das war dann sehr witzig, ja.
Da war ich dann
echt froh, dass ich nach Düsseldorf fahren konnte. Wobei das auch echt, also wie der dann teilweise durch die Stadt gebrettert ist, naja. Aber auch der Düsseldorfer Fernbusbahnhof ist jetzt, also der wurde ja nicht mitgetestet. Das ist ja, glaube ich, Dortmund ist ja der einzige NRW-Fernbusbahnhof, der da mitgetestet wurde.
Genau.
Der fällt mit mangelhaft durch. Aber auch wenn ich mir jetzt den Düsseldorfer Fernbusbahnhof anschaue, ja, die haben halt so Häuschen, ne? Also man hat zumindest einen Regenunterstand. Toilette wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wo die ist.
Im Bahnhof wahrscheinlich, oder?
Wahrscheinlich, oder in einer der diversen Dönerbuden, die da in der Ecke sind.
Gott.
Und weiß nicht, was ich mit dem Rollstuhl, ehrlich gesagt, würde ich gar nicht, glaube ich, auf die Idee kommen, mit einem Rollstuhl Fernbus fahren zu wollen, weil ich mir denken würde, es klappt eh nicht.
Klar, also es ist bestimmt komplizierter, aber Barrierefreiheit ist ja in Deutschland großes Thema. Mhm. Insofern muss man eigentlich an allen öffentlichen Bahnhöfen darauf achten. Also eigentlich geht das nicht. Das ist schon richtig.
Eigentlich geht es nicht, ja. Aber es ist, also ich kann mir gut vorstellen, dass der Düsseldorfer Zopf wahrscheinlich eher nicht abgeschnitten hätte. Am Ende ist es natürlich so ein bisschen so ein Ding, ne? Also klar, wenn man jetzt wirklich ganz arg aufs Geld gucken muss und jetzt auch keinen Sparpreis mehr zum Beispiel bei der Bahn bekommt oder eine andere Lösung nutzen kann und wirklich einmal quer durch Deutschland will und vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit hat. Ich glaube, für den sind halt Fernbusse immer noch okay, aber auch diese Studie ist halt nochmal so ein, zeigt nochmal, glaube ich, so ein bisschen, also das Gelbe vom Eis ist jetzt echt nicht für jeden, sondern da muss man schon so ein bisschen drauf gucken und so ganz ideal ist es nicht immer.
Ja, also klar, dafür hat man halt einen billigen Preis, dass diese Dinge kommen ja meistens Hand in Hand. Aber ich glaube, dass jemand, der eben unbedingt sparen möchte, der legt dann auch nicht so viel Wert darauf, dass der Fernbusbahnhof besonders schick ist.
Aber vielleicht entwickelt sich das ja auch noch. Der Fernbusmarkt ist ja noch relativ jung. Das steht auch, glaube ich, in dem Artikel, den wir dazu haben. Das ist halt, ne, als Angebot ist schneller gewachsen als die Infrastruktur, die es dafür gibt. Und ja. Deshalb muss man wahrscheinlich mal ein bisschen abwarten, wie sich das über die nächsten Jahre entwickelt und vielleicht auch noch professionalisiert. Ja.
Je nachdem, wie sich das auch durchsetzt gegenüber der Flugkonkurrenz jetzt. Ne? Es gibt ja wirklich immer mehr sehr, sehr günstige Inlandsflüge, die dann auch nur 20 Euro kosten oder so. Die also wirklich
das ist
mit
eigentlich
so
auch krass.
Ist verrückt, ja. Aber es ist tatsächlich wahr.
Das Thema Fernbusse behalten wir, glaube ich, noch im Blick. Aber überraschend ist jetzt jedenfalls diese Studie jetzt irgendwie für mich, ehrlich gesagt, nicht so ganz gewesen. Aber auf jeden Fall ein Thema. Was hast du heute gefrühstückt?
Was habe ich heute gefrühstückt? Ich habe heute tatsächlich einen Porridge gefrühstückt.
Ah.
Also so Haferflocken mit einem Schuss Sojamilch war das jetzt in meinem Fall und ein bisschen Banane.
Sehr gesund.
Sehr gesund, sehr mild im Magen, sehr leicht zu verdauen.
Ja, ja. Ich hatte heute, also Porridge war es nicht, aber auch so ein, wir haben hier in der Kantine so ein Birchermüsli haben die immer. Mit so ein bisschen Früchten dabei und so ein Kaffee. Das ist, glaube ich, noch einigermaßen gesund. Warum wir darüber sprechen oder warum ich das frage, es gibt jetzt eine Meldung, Frühstück ist das neue Rauchen, Frühstück ist super ungesund, sagt ein britischer, wenn ich das richtig sehe, britischer Biochemiker, der sich das mal genau angeschaut hat, da du in diesen Ernährungsthemen mehr drin steckst. Was sagt er, also kurz gesagt, was sagt er?
Ja, das ist ein bisschen schwierig, also weil wenn man sich das anguckt und sich ein bisschen auskennt, dann entlehnt er eigentlich 100.000 Dinge aus anderen Studien, aber einfach nur seine Theorien zusammengefasst. Er sagt, Frühstücken ist unheimlich ungesund, weil es den Insulinspiegel nach oben treibt, also erstmal den Zuckerspiegel nach oben treibt. Man dadurch eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, alle möglichen Begleiterkrankungen zu bekommen, zum Beispiel Typ-2-Diabetes, auch Fettstoffwechselprobleme und so weiter. Und man sollte eigentlich am besten erst mittags anfangen zu essen und überhaupt Kohlenhydrate weglassen. Und er behauptet eben, und er bezieht sich auf sich selbst, weil ihm wurde eben eine Diabetes diagnostiziert vor Jahren. Und da hieß es, er solle unbedingt gut frühstücken, das würde ihm helfen. Und er hätte eben für sich festgestellt, dass das überhaupt nicht gesund war, sondern ganz im Gegenteil.
Denn das ist ja das Ding, es wird ja eigentlich schon empfohlen, gut und ausgewogen frühstücken. Das ist quasi die Ration, die einen für den ganzen Tag stärkt. Das ist ja, hört man ja immer wieder so, dass das total wichtig ist, gut zu frühstücken.
Genau, das Problem ist eben, und da wird das alles sehr schwammig, was er da erzählt, er sagt ja nicht einfach, das Frühstück ist ungesund, sondern er sagt immer, weil man das und das und das, also zum Beispiel Cornflakes, die eben voller Zucker sind und sowas isst. Und damit erzählt er überhaupt nichts Neues.
Ja.
Also die
so nach dem Motto, Zucker ist ungesund.
Genau, und Kohlenhydrate, ja, zu viele Kohlenhydrate sind, können Typ-2-Diabetes verursachen. Das ist überhaupt nichts Neues. Es ist auch nichts Neues, dass man gerade bei diesen ganzen Müsli-Produkten halt unheimlich aufpassen muss, weil die eben oftmals 49% Zucker enthalten in unterschiedlichen Varianten. Und wer sich
selbst das Bio-Müsli übrigens, da muss man mal ganz genau drauf schauen. Also das ist halt nur, weil da Bio draufsteht oder, ne, das ist nicht unbedingt, heißt nicht, dass es gesund ist.
Ganz genau. Und weil natürlich der Verbraucher nicht alle 125 Spielarten der Zuckernamen kennt, ja, ist es für ihn oftmals einfach schwer ersichtlich. Ja. Und dann ist es natürlich, wenn man sich ansonsten auch nicht besonders gesund ernährt, sonst hebt sich das ja dann auch wieder auf. Aber wenn man eben grundsätzlich vielleicht nicht so sehr drauf achtet, dann gibt das halt so ein bisschen den letzten Anschub, wenn man dann morgens sich auch noch schon mal ordentlich eine Zuckerladung reinknallt.
Oder das dick fettbeschmierte Nutella-Brötchen.
Genau.
So Weizenbrötchen mit Fettbutter drauf und dann noch schön Nutella davon zwei Stück.
Ja, oder Salami.
Oh,
das ist ja dann auch noch, ne, das ist ja noch gepökelte Wurst unter Umständen oder so Schinkenprodukte, die sind ja dann auch noch potenziell krebserregend. Also da kann man jedenfalls schon jede Menge verkehrt machen. Und da hat er natürlich recht. Es ist aber einfach keine neue Theorie. Auch sein Umkehrschluss nicht.
Ja, wobei natürlich das, also was ich einen interessanten Fakt dran finde oder auch das, was irgendwie mir einleuchtend erscheint, wenn man morgens keinen Hunger hat, braucht man auch nichts essen.
Ja, und das ist eben so ein Punkt, es gibt unterschiedliche Typen.
Ja.
Es ist
also mir geht es zum Beispiel so ganz häufig, dass ich morgens gar nichts essen kann, so richtig.
Ja. Was er jetzt macht, er verallgemeinert das, er behauptet, das würde allen Menschen so gehen, das stimmt aber nicht. Also es gibt unterschiedliche Typen, gerade Leute, die eher hager sind, die brauchen oftmals morgens ein bisschen was Wärmendes, um irgendwie vorwärts zu kommen, und es gibt andere, die können eben erst mittags was essen. Das ist ganz normal und danach sollte man sich richten, das gilt aber eben nicht für alle.
Aber mit meinem Birchermüsli bin ich doch, mit Früchten, bin ich da eigentlich ganz gut unterwegs.
Das kommt drauf an, wie es gemacht ist. Wenn du es selbst machst und wenn du eben keinen Zucker drin hast oder vielleicht nur ein bisschen Honig oder Ahornsirup oder sowas, dann ist das schon alles okay. In dem Moment, da es die Kantine macht, obwohl wir natürlich eine sensationelle Kantine haben, natürlich, muss man davon ausgehen, dass da eben doch vielleicht weißer Zucker drin ist oder selbst wenn es Honig ist, eben vielleicht in Massen. Also
es ist jetzt schon ein bisschen süßer, ehrlich gesagt.
Ja, dann ist die Gefahr halt schon groß. Und auch Früchte. Es gibt zum Beispiel Leute, die halt wegen dem Fruchtzucker den Eindruck haben, wenn sie Früchte essen, werden sie erst richtig hungrig, weil eben ihr Zuckerspiegel angestoßen wird. Und darauf muss man halt einfach hören. Und das wollte ich auch noch sagen, das ist dieser Umkehrschluss, den er zieht, dass man ja fasten soll, am besten bis 11.
Ja.
Und dass man nur essen soll zwischen zum Beispiel 11 und 19 Uhr. Und darüber haben wir uns schon mal unterhalten in einer anderen Podcast-Folge. Da geht es um dieses intermittierende Fasten.
Ja, ja.
Und das ist einfach nichts Neues.
Ja. Aber lass uns doch vielleicht mal drauf schauen. So, das sind jetzt sehr, sehr viele Dinge, so für und wieder. Frühstück kann irgendwie ungesund sein, muss es aber nicht. Es kann auch gesund sein und so. Was kann ich denn jetzt richtig machen? Also am besten jetzt nicht zu viel Zucker zu mir nehmen, das ist klar, aber was ist denn dann gutes Frühstück?
Ich
habe letztens auch zum Beispiel gehört, dass Orangensaft gar nicht gut ist, eigentlich, weil auch wieder Zucker und Gedöns was mache ich denn jetzt?
Was mache ich denn jetzt? Verzweiflung.
Also Ei ist ja zum Beispiel gut morgens.
Ja, also man kann im Grunde genommen sagen, erstmal Eiweißprodukte sind gut. Jetzt vielleicht nicht unbedingt Wurst, aber Eier, gekochte Eier, im Grunde genommen erstmal in jeder Form, wenn sie nicht gleich mit Speck daherkommen. Selbst ein Spiegelei ist dann in Ordnung. Aber am allerbesten ein gekochtes Ei. Man kann gut Käse essen. Man kann auch ein Brot oder Brötchen essen. Es sollten halt Vollkornprodukte sein oder Dinkelmehlprodukte. Man kann natürlich gut Obst essen, sollte es aber nicht in allzu großen Mengen essen. Eben wegen dem Fruchtzucker dann lieber ein bisschen Gemüse dazu essen. Und beim Orangensaft ist es so, der ist schon gesund. Man sollte ihn dann aber halt entweder frisch gepresst trinken oder man muss wirklich auf der Packung gucken, ob eben Zucker dabei ist, oder wenn es ein Nektar ist, ist er auch voller Zucker.
Ja.
Und es kann sein, dass er den Magen angreift. Das ist halt das größte Problem morgens auf nüchternen Magen O-Saft.
Genau, Kaffee kann ja auch für einige Leute echt blöd sein, dann lieber einen Tee trinken oder so.
Genau. Also mit einem grünen Tee zum Beispiel tut man sich immer was Gutes, was so auch den Körper ausgleicht und trotzdem wach macht. Das wären jetzt zum Beispiel so eine Kombination. Oder ein selbstgemachtes Birchermüsli, auch super.
und dann nochmal zurück ins Bett kuscheln. Was für eine Überleitung.
Was für eine Überleitung.
Denn wir möchten quasi auch mit euch, ja, also wir möchten quasi jetzt in dieser intimen Situation, die wir hier haben, über unsere Mikrofone, die ganz nah an unseren Mündern jeweils sind, über das Kuscheln sprechen. Nein, also
ich werde ganz, ganz verlegen und knallrot.
Ja. Nee, also wir wollen über etwas sprechen, das heißt, habe ich vorher noch nie gehört, ehrlich gesagt, Panda-Syndrom. Und dabei geht es um den ganz allgemeinen, also das, was alle wissen, was irgendwie in tausenden, Millionen Beziehungen auf der Welt passiert, aber wo niemand so richtig drüber sprechen mag, weil, ja. Dass man halt keinen Sex mehr hat, sondern eher kuschelt.
So. Genau.
Das passiert und da, wenn ihr in einer ähnlichen Situation seid, wir sagen euch, ihr seid nicht alleine, ja, sondern genau. Es ist im Zweifelsfall ganz normal. Und dafür gibt es irgendwie so verschiedene Gründe. Der eine Grund ist, dass ja man sich halt irgendwie, dass wahrscheinlich wirklich das so ein bisschen die Aufregung oder das Neue so ein bisschen nachlässt, man gewöhnt sich aneinander. Und aber es gibt auch viele Sachen, die so dazukommen. Also ganz das beste Beispiel ist wahrscheinlich, es gibt Nachwuchs, ja. Also man hat irgendwie Kinder um sich herum, ist total vielleicht noch gestresst von der Arbeit zusätzlich. Und wird auch nachts mal wach gehalten, weil das Kind mal schreit und ja. Dann ist mit Liebe und Sex nicht mehr so viel im Bett.
Es ist ja sogar oft so, gerade bei Neugeborenen, die schreien ja alle 2-3 Stunden unter Umständen, ja. Weil die keinen normalen Tag-Nacht-Rhythmus haben. Und dann ist es eben, ist nicht nur die Nacht dahin, sondern die Eltern sind einfach über den ganzen Tag völlig erschöpft und übermüdet. Und was natürlich auch passiert, wenn Nachwuchs kommt, in der Psychologie nennt man das, da verändert sich der Fokus. Vorher guckt man, wenn man sich das so vorstellt, das Paar guckt sich ja nur gegenseitig an. Mhm. Wenn Nachwuchs dazu kommt, dann ändert sich die Blickrichtung quasi nach vorne zu diesem Kind. Mhm. Und das heißt, da verschwindet eben auch wirklich ein ganz großer Teil der Aufmerksamkeit. Und das ist erstmal normal und auch von der Biologie so gewollt, weil die natürlich auch möchte, also die fährt dann auch erstmal so ein bisschen die Libido zurück und sagt, jetzt bitte kümmert euch erstmal dafür, dass die Menschheit erhalten bleibt. Ja, und wenn damit, das erledigt ist, dann könnt ihr wieder nachreproduzieren.
Ja, das ist also auch hormonell gesteuert. Fand ich eigentlich ganz spannend. Quasi am Anfang einer Beziehung oder überhaupt, wenn man sich quasi kennenlernt und sich gegenseitig attraktiv findet, dann kommen halt letztlich so die Scharfmacher so ins Spiel. Ne? Ganz klar Östrogen, Testosteron, dass da mal ordentlich was in Gang kommt, Knickknack und so. Dann kommt ein bisschen Adrenalin und Dopamin dazu, damit das auch noch ein bisschen länger anhält, Verliebtheitszustand und so, ne, alles rosa-rot. Und dann kommt das mein Lieblingshormon, Oxytocin,
ja.
Ins Spiel und verdrängt alles andere.
Genau.
Und Oxytocin ist das Bindungshormon, ja, also dass die Beziehung langfristig bleibt und man sich lieb hat. Und schön fand ich in dem Text dann so diesen Satz, use it or lose it, also quasi solange man nichts tut und auch keinen Sex hat, dann verschwindet auch die Lust darauf, weil eben dann Oxytocin kommt und man sich eher darauf konzentriert, die Beziehung aufrechtzuerhalten. Man kuschelt halt eher, als dass man Sex hat. Also es ist eigentlich ein ganz natürlicher Prozess und trotzdem sind irgendwie viele unzufrieden damit.
Ja, ich glaube, die Unzufriedenheit kommt halt bestimmt auch sehr stark aus der Unsicherheit. Also immer diese Frage, wie viel Sex ist normal?
Gibt es auch unterschiedliche Zahlen, ne? Also von irgendwie das ist hier im Alter mit 30 haben Paare durchschnittlich noch 6 bis 8 Mal im Monat Geschlechtsverkehr. Und dann gibt es sogar noch andere Zahlen, irgendwie so, dass teilweise Leute auch mal ein ganzes Jahr keinen Sex haben.
Ja, was sicherlich auch Sinn macht, gerade wenn Nachwuchs da ist, gerade wenn viel Stress ist. Vielleicht ist mal eine Fernbeziehung, weil jemand ein Projekt irgendwo anders machen muss. Es gibt bestimmt immer so Phasen, aber ich glaube, natürlich macht es auch Sinn, dass sich jeder dann auch fragt, wie lange ist okay, ab wann ist es ein Zeichen, dass in der Beziehung irgendwas nicht stimmt. Und vor allen Dingen, und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, ab wann muss ich eigentlich anfangen, drüber zu sprechen oder daran zu arbeiten? Mhm. Weil natürlich ist einfach so zu lassen, auf so wirklich lange Sicht ist dann schon irgendwie ein Problem. Also ja. Oxytocin ist ja was ganz Tolles. Es sorgt ja auch dafür, dass man sich mehr vertraut. Es sorgt dafür, dass man zuversichtlicher und hoffnungsvoller in die Welt guckt. Also deswegen gibt es ja auch diese berühmten Kuschelpartys, weil die eben dafür sorgen, dass die Menschen dann rausgehen und eben Oxytocin gebildet haben. Das ist dann eben der wissenschaftliche Background. Und das tut einfach gut, ist auch gut fürs Immunsystem. Aber irgendwann sollte die Leidenschaft halt schon auch mal wieder übernehmen. Hm. Und dann muss man eben vielleicht
auch, um eine Beziehung interessant zu halten, ja, ne? Damit man sich nicht gegenseitig langweilt und dann am Ende dann nicht mal mehr kuschelt, ja, sondern gelangweilt nebeneinander auf der Couch sitzt. Ja, das ist das Schlimmste, was man sich im Grunde genommen vorstellen kann. Von total verliebt und heißer Sex bis läuft gar nichts mehr und eigentlich schweigt man sich nur noch gegenseitig an. Ja. Diese Spirale gilt es halt irgendwie so zu durchbrechen.
Sex gibt es nur noch in der Serie, die wir gerade gucken.
Aber es gibt ja zum Glück auch Hoffnung und es gibt Wege, was zu tun. Und die schönste Idee fand ich eigentlich, gibt zwei schöne Ideen, die ich finde in den Tipps, die in dem Text, den wir dazu haben. Es gibt ein Date miteinander ausmachen.
Mhm. Ja, das fand ich auch eine schöne Idee, weil das bestimmt auch was ist, gerade wenn man so im Trubel steckt, was man sonst eigentlich so nicht macht. Und also sich so ganz bewusst Zeit füreinander nehmen und vielleicht auch in einem Setting, das eben nicht zum Alltag gehört, wo man nicht schon 100.000 Mal war, nicht das vielleicht auch das immer gleiche Café, zu dem man mit dem Kinderwagen geht, ne, wenn man sich mal eine Auszeit gönnt.
Sex im Café?
Nein, sich treffen. Ach so. Ich dachte, ein Date miteinander ausmachen.
Ja.
Und dann soll alles andere folgen.
Ach so, na gut.
Gut, Sex im Café, das wäre dann schon wieder die fortgeschrittene
Stufe. Man kann sich ich finde halt auch, man kann sich auch durchaus mal zum Sex verabreden.
Ja, klar kann man sich auch zum Sex verabreden.
Und vielleicht sogar dann ein Hotelzimmer nehmen und einen Babysitter organisieren. Das ist so wahrscheinlich die volle Ladung von, jetzt geht's aber los. Wobei das natürlich auch wieder Druck verursacht. Ne?
Ja, wobei, also so ein Hotelzimmer hat ja ganz oft tatsächlich aphrodisierende Wirkung. Einfach mal den normalen Rahmen verlassen oder auch in den Urlaub fahren. Das hat ja auch, man sagt ja immer so, wenn es da nicht mehr klappt, dann ist die Lust halt einfach raus aus der ganzen Sache, weil das als Setting so anders ist. Und erinnerst du dich, wir haben doch mal über diese Frau gesprochen, die dieses Experiment gemacht hat und sich jeden Tag mit ihrem Mann zum Sex verabredet hatte. Mhm. Und das hat doch so wahnsinnig gut geklappt.
Ja, natürlich. Ja.
Und das ging ein Jahr lang. Und das ist eigentlich genau, die hatten zwar keine Kinder, aber es ist genau dieses Prinzip.
Ja.
Also wirklich zu sagen, das ist jetzt zwar irgendwie komisch, aber um
ein
einfach
bisschen
wieder
eine
in
Gewohnheit
Gang
draus,
zu kommen.
Genau. Ja, eine Gewohnheit wieder draus zu machen, um das irgendwie angeregt zu halten.
Ich denke, dass auch zwischen Eheleuten kommt ja dann auch, wenn man sich längere Zeit in der Form nicht berührt hat, eine gewisse Entfremdung auf. Mhm. Dass man auch wieder eine Scham hat voneinander und dass es eben nicht normal ist, irgendwie wirklich wieder intim miteinander zu sein.
Da finde ich auch schön und da würde ich gerne noch diesen Tipp, den wir da haben, lassen Sie sich auf fremd gewordene Berührungen ein, also Berührungen wieder zulassen. Da vielleicht ein Tipp, also wenn denn beide darauf Lust haben. Es gibt, also jetzt ohne Mist, ich spreche jetzt nicht so von irgendwelchen Sexmassagen oder so, sondern so ein ganz normales Massagebuch. Also eine Massage kann ja gut auch mal eine Einleitung zu was anderem sein und das weiß ich nicht, also hab ich schon von mehreren auch gehört, dass das irgendwie so mal ganz, ganz gut funktionieren kann. Mhm. Also einfach, weil man dann wirklich nochmal sich ja ganz besonders auf Berührung konzentriert und kann eine Einleitung sein.
Und angenehm ist es so oder so, was
eben
falsch machen
selbst
kann.
Selbst wenn am Ende dann nichts mehr rauskommt.
Das nimmt auch schon wieder den Druck aus der Situation.
Es ist nur die Frage, wer dann wen massiert, ne?
Ja, gut, das stimmt allerdings.
Jetzt muss man, halt
muss
noch
man würfeln oder sowas. Ja. Schnick, schnack, schnuck.
Ja, aber eigentlich die Botschaft ist halt, ist normal, kann man was gegen tun.
Ja.
Und unser allseits immer wieder beliebter Rat, drüber reden.
Drüber reden, ganz genau.
Nee, aber ich glaube halt schon, also gerade diese, wenn man das Problem erkannt hat und sieht, es ist ein Problem, das ist ja überhaupt erstmal die Frage, ist es denn wirklich gerade schon ein Problem oder ist es halt einfach gerade der temporäre Stress zum Beispiel oder eine Übergangszeit.
Ja, es ist eben immer dieses Ding, wenn einer unzufrieden ist, dann darf er es nicht allzu lange hinterm Berg halten.
Hm.
Dann entstehen halt immer die Probleme.
Was tut ihr, um euer Sexleben aufrechtzuerhalten? Na, weiß ich nicht, vielleicht habt ihr ja Ideen, die noch über Massage-Workshops rausgehen.
Zum Beispiel. Dann schickt sie uns doch.
Ja.
Und zwar an gutleben@rheinische-post.de. Ihr könnt sie uns natürlich auch auf Facebook schreiben.
Ja.
Und natürlich genauso gut neue Ideen und Anregungen, worüber wir eigentlich für euch reden sollen.
Ja. Abonniert uns sehr, sehr gerne, wenn ihr es nicht schon getan habt, auf iTunes. Einfach nach Gutleben suchen und hinterlasst uns dort auch gerne eine Bewertung. Das hilft uns sehr, damit noch andere Leute in den Genuss kommen, uns hier zu hören. Also empfehlt uns weiter, wenn ihr mögt. Ist noch was? Haben wir noch irgendwas offen?
Ich glaube eigentlich nicht. Bis nächste Woche, Henning.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.
Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.